Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Ralf Beiderkellen. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Religionen, in der es ums Geld geht. Um viel Geld. Ungefähr eine halbe Milliarde Euro zahlen die Bundesländer jährlich an die beiden großen Kirchen. Staatsleistungen nennt man diese Zahlungen. Und die stehen immer wieder in der Kritik.
In Sachsen-Anhalt haben wir eine Kirchlichkeit von unter 20%. Das heißt, die überwiegende Mehrzahl der Menschen dürften wenig Verständnis dafür haben, dass der Staat Jahr für Jahr den Kirchen erhebliche Beträge zahlt. Dass das historische Ursachen hat, das historische Wissen darum wird auch immer geringer. Also die Plausibilität für die Staatsleistungen wird eigentlich von Jahr zu Jahr geringer.
Das sagt nicht etwa ein überzeugter Atheist, sondern Albrecht Steinhäuser. Und der ist Beauftragter der evangelischen Kirche bei der Landesregierung in Sachsen-Anhalt. In der nächsten knappen Stunde erfahren Sie nicht nur, warum der Staat den Kirchen überhaupt Geld zahlt, sondern auch, warum es so kompliziert ist, das zu ändern. Obwohl der Auftrag dazu schon seit 1919 besteht. Damals nämlich, mit der Entstehung der Weimarer Republik, trennten sich Staat und Kirche endgültig. Der Scheidungsprozess nach der jahrhundertelangen Ehe von Thron und Altar ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Wie bei einem Ehepaar, das sich trennt, ist es besonders mit den Finanzen ziemlich kompliziert. Denn da muss die alte Wirtschaftsgemeinschaft feinsäuberlich aufgedröselt werden. Deshalb hat man über 100 Jahre lang lieber weiter jährlich gezahlt und sogar neue Verträge dazu abgeschlossen. Jetzt aber mehren sich die Stimmen, die eine einmalige Zahlung zur endgültigen Ablösung fordern. Aber wie lässt sich dann diese Summe berechnen? Das ist nur eine von vielen komplexen Fragen in diesem Feld. Antworten gibt das folgende Feature von Matthias Bertsch und Christoph Fleischmann über die schwierige finanzielle Trennung von Staat und Kirche in Deutschland. Sie hören die aktualisierte Wiederholung einer Sendung vom Mai 2020.
Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 31. Verfassungsauftrag wahrnehmen, Staatskirchenleistungen ablösen. Es ist ein Antrag Fraktion Die Linke, Drucksache 7/4774. Einbringer ist der Abgeordnete Herr Gallert.
Magdeburg, Ende August 2019. Im Landtag von Sachsen-Anhalt tritt der religionspolitische Sprecher der Linken, Wulf Gallert, ans Rednerpult.
Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, es dürfte schon ein ziemlich einmaliger Vorgang sein, dass anlässlich des 100. Jahrestages des Bestehens eines Verfassungsauftrags im Parlament darüber diskutiert wird, wie wir jetzt vielleicht beginnen können, diesen umzusetzen.
Gallert erklärt zunächst, worum es nicht geht. Die Kirchensteuer abzuschaffen oder die staatlichen Gelder für die kirchliche Wohlfahrts- oder Bildungsarbeit einzuschränken. Der Antrag der Linken beziehe sich ausschließlich auf die Staatsleistungen, die die beiden großen Kirchen als frei verfügbare Subvention von den Bundesländern bekommen und deren Ablösung in Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung von 1919 gefordert wird. Ein Artikel, der ins Grundgesetz übernommen wurde.
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
Und doch geschehe nichts, so linken Politiker Gallert, weil sich Bund und Länder gegenseitig die Verantwortung für die Umsetzung des Verfassungsauftrages zuschöben.
Dabei geht es um viel Geld. Im Jahr 2019 zahlte das Land Sachsen-Anhalt als Staatsleistung insgesamt rund 35 Millionen Euro an die evangelische und die katholische Kirche. Um diese Zahlungen zu beenden, schlägt Gallert eine Ablösesumme in Höhe von 700 Millionen Euro vor, das 20-fache der derzeitigen jährlichen Staatsleistung.
In der anschließenden Debatte muss sich Gallert viel Kritik gefallen lassen. Unter anderem von Bildungsminister Marco Tullner.
Hängen geblieben ist bei mir, dass Sie sich sehr großzügig bei der Höhe der wie auch immer abzulösenden Zahlungen gezeigt haben.
CDU-Mann Tullner verweist auf die Zuständigkeit des Bundes. Der müsse die Grundsätze für die Ablösung der Staatsleistungen aufstellen. Die finanziellen Belastungen aber müsse das Land tragen.
Die jährlichen Staatsleistungen müssten kapitalisiert werden. Da kann man jetzt nicht so schätzen, 10, 20-fach. Damit geht die grundsätzliche Frage einher, ob wir das angesichts unserer Landesfinanzen wirklich können.
Der Bund hat es jedenfalls noch nicht zustande gebracht. Die Höhe würde sicherlich nicht nur den Finanzminister in Wallung bringen, würde ich mal sagen.
Das will der linken Politiker Gallert nicht auf sich sitzen lassen.
So, Herr Tullner, wir setzen uns mal zusammen, dann nehmen wir mal einen Zettel vor. Was ist teurer? Es so zu belassen, wie es jetzt ist, mit jährlich 2% Steigerung oder mit einer Ablösesumme von 700 Millionen. Dann gucken wir uns mal an, wer von beiden großzügig ist.
Nach einer knappen Stunde Debatte wird der Antrag an den Ausschuss für Bildung und Kultur überwiesen. Doch warum zahlt Sachsen-Anhalt überhaupt jedes Jahr so viel Geld an die Kirchen, obwohl das Grundgesetz seit seinem Bestehen die Ablösung von Staatsleistungen fordert?
Die Antwort ist, weil sich das Land vertraglich dazu verpflichtet hat. Im Wittenberger Vertrag von 1993, den Sachsen-Anhalt mit den evangelischen Landeskirchen auf seinem Gebiet geschlossen hat. Dort heißt es:
Das Land zahlt an die Kirchen im Land Sachsen-Anhalt anstelle früher gewährter Dotationen für kirchenregimentliche Zwecke und Zuschüsse für Zwecke der Pfarrbesoldung und Versorgung sowie anderer auf älteren Rechtstiteln beruhenden Zahlungen einen Gesamtzuschuss. Die Staatsleistung beträgt für das Jahr 1992 25.750.000 Deutsche Mark.
Diesen Vertrag hatte auf Seiten von Sachsen-Anhalt Axel Vulpius verhandelt. Er arbeitete ab 1991 für das Kultusministerium in Magdeburg und war damals ein frisch pensionierter Ministerialdirigent aus dem Bundesforschungsministerium. Er half beim Aufbau Ost und wurde beauftragt, mit den beiden großen Kirchen Verträge zu verhandeln, wie es sie auch in den meisten westlichen Bundesländern gab. Die Kirchenvertreter erinnerten an alte Forderungen, an die, wie es im Vertragstext heißt, früher gewährten Dotationen und andere auf älteren Rechtstiteln beruhenden Zahlungen.
Wir haben das also uns mal angeguckt, die Frage der Gehälter, die Frage der Bauleistung. Keiner wollte bei uns eine genaue Aufstellung der Bauleistungen für die ganzen kirchlichen Gebäude, die wir in Sachsen-Anhalt haben. Also man hat mal angefangen, auch bei uns, auch im Rahmen der Vertragsverhandlung, sehr bald aufgegeben, weil es unzählige Sachen sind. Es sind ja nicht nur die Kirchen, sondern die auch noch andere Gebäude und so weiter. Und da hat man gesagt, nee, also das hat keinen Sinn. Wir sind dann auf eine Schätzung rausgekommen.
Einen Schätzwert für die alten Rechtstitel zu nehmen, sei kein Problem gewesen. Die so ermittelten Staatsleistungen, erinnert sich Vulpius,
die wurden im Landtag ohne weiteres akzeptiert. Es war eine kirchenfreundliche Haltung, weil man wusste, was die Kirchen dort zu leiden hatten, gerade im Kirchenbau, dass man also kirchenfreundlich war.
Axel Vulpius verhandelte mit den evangelischen Landeskirchen und mit der katholischen Kirche je einen Staatsvertrag. Beide Verträge enthielten eine sogenannte Gleitklausel, mit der die Staatsleistungen analog zur Erhöhung der Beamtenbesoldung ansteigen. So zahlt Sachsen-Anhalt statt umgerechnet knapp 16 Millionen Euro im Jahr 1992 an die beiden großen Kirchen im Jahr 2020 rund 36,5 Millionen Euro.
Dass sich das Land auf den Vertrag eingelassen hat, lag nicht nur an der wohlwollenden Haltung gegenüber den Kirchen. Es ging um alte Rechtsforderungen, betont Axel Vulpius. Sehr alte Forderungen.
Der Reichsdeputationshauptschluss, man wusste, dass damals das gesamte kirchliche Vermögen an den Staat ging, der Staat sich aber verpflichtete, seinerseits Entschädigung zu zahlen. Daraus sind diese Staatsleistungen entstanden.
Die Bundesrepublik Deutschland zahlt also immer noch Entschädigungen für Enteignungen der Kirchen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Als mit dem Reichsdeputationshauptschluss das Deutsche Reich neu geordnet wurde?
Wenn 1803 ein großes Vermögen säkularisiert worden ist, dann muss man ja auch wissen, wie sich das weiterentwickelt hätten, auch bei Privatpersonen, ein solches Vermögen. Wir wissen ja, dass Vermögen sich vervielfältigt haben.
In der Tat haben die Juristen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, lange Zeit einen engen Zusammenhang zwischen dem Reichsdeputationshauptschluss und den Staatsleistungen betont. So entstand die Vorstellung einer großen finanziellen Schuld, die bei den Kirchen noch zu begleichen sei. Im lichten Büro des katholischen Kirchenhistorikers Andreas Holzem im Theologikum der Universität Tübingen lassen wir uns das noch einmal genau erklären, wie das war mit Kirche und Staat und dem Einschnitt zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Vor 1803 gab es noch geistliche Fürstentümer.
Man muss sich das etwa so vorstellen, als sei der Fürstbischof von Münster gleichzeitig Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Aus diesem Grund wird häufig in der Zeit des Alten Reiches bis 1803 zwischen Kirchenvermögen und staatlichem Vermögen gar nicht groß unterschieden. Dazu kommt, dass Finanzierung von kirchlichen und staatlichen Aufgaben nicht wie heute aus Kirchensteuermitteln, also Umlage, finanziert wird, sondern in der Regel aus liegenden Gütern dotiert ist.
Landbesitz und feudale Pflichten waren die Grundlage der kirchlichen Einnahmen. Die geistlichen Fürstentümer aber wurden 1803 aufgehoben. Die katholischen Fürstbischöfe verloren Herrschaft und Vermögen. Daraus wurden die weltlichen Fürsten entschädigt, die Gebiete östlich des Rheins an Napoleon verloren hatten. Außerdem durften die weltlichen Herren auch Kirchenvermögen in ihren Territorien enteignen, zum Beispiel Stifte und Klöster. Dies traf die katholischen Bistümer hart.
Vermögenssäkularisation bedeutet in diesem Fall, dass die Kirche in Deutschland in ihren vielen unterschiedlichen Körperschaften quasi ohne ihre alten Einkunftsmöglichkeiten verbleibt und deswegen auf staatlicher Grundlage neu finanziert werden muss.
Genau das wurde den Kirchen im § 35 des Reichsdeputationshauptschlusses zugesagt. Der Staat übernimmt die Finanzierung der Kirchen.
Alle Güter der fundierten Stifter, Abteien und Klöster in den alten sowohl als in den neuen Besitzungen, katholischer sowohl als Augsburger Konfession, werden der freien und vollen Disposition der respektiven Landesherren sowohl zum Behuf des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts- und andere gemeinnützige Anstalten als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlassen.
Das heißt, von einer Entschädigung ist nicht die Rede. Die Landesherren übernahmen das Kirchenvermögen und versprachen als Gegenleistung, für den Betrieb der Religion Sorge zu tragen.
Der Kultminister Wangenheim hat das für die südwestdeutschen Territorien einmal eine umfassende Sakristanerie der Ministerien genannt. Das bedeutet, dass der Staat sich selbst große polizeiliche Überwachungs- und Regelungsaufgaben für alle kirchlichen Verhältnisse zuschreibt. Unser moderner wissenschaftlicher Begriff dafür ist Staatskirchentum.
Die Protestanten kannten das schon seit Jahrhunderten als landesherrliches Kirchenregiment, bei dem der Landesherr zugleich die Kirche in seinem Gebiet leitete. Für sie änderte sich 1803 gar nicht so viel. Mit der katholischen Kirche wurden nun Aufsicht und Finanzierung in Konkordaten und anderen Einigungen mit dem Vatikan geregelt. Aber auch die evangelischen Kirchen wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Gegenüber für den Staat.
Immer noch gab es das landesherrliche Kirchenregiment und zugleich trat die staatliche Religionsverwaltung und die innere Kirchenverwaltung auseinander. Das ist ein Prozess, der im 19. Jahrhundert schon angelegt ist. Und in dem Zuge sind natürlich auch neue Rechtstitel entstanden.
Erklärt Hans-Michael Heinig, Direktor des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland und Juraprofessor an der Universität Göttingen. Die Kirchen wurden im 19. Jahrhundert nicht mehr aus Ländereien, sondern zunehmend durch Kirchensteuern finanziert. Aber die eigenständig werdenden Kirchen bekamen noch weitere Zahlungen vom Staat. Welche das genau waren, das fällt selbst dem Fachmann nicht auf Anhieb ein.
Also aus dem Stand könnte ich das jetzt auch nicht beantworten. Würde ich jetzt anfangen nachzulesen.
Okay, lesen wir mal nach.
Preußisches Staatsgesetz betreffend, die Pfarrbesoldung, das Ruhegehaltswesen und die Hinterbliebenenfürsorge für die Geistlichen der evangelischen Landeskirchen vom 26. Mai 1909.
Preußisches Staatsgesetz betreffend das Diensteinkommen der katholischen Pfarrer vom 26. Mai 1909.
Vom 1. April 1908 ab seitens des Staates wird eine dauernde Rente überwiesen. A.
Berufsgewährung von widerruflichen Beihilfen an leistungsunfähige katholische Pfarrgemeinden.
Für die Alterszulagekasse in Höhe von 8.050.000 Mark.
Wird ein Betrag von 5.618.400 Mark.
Ein Betrag von 1.200.000 Mark jährlich aus Staatsmitteln bereitgestellt.
Zahlungen dieser Art aus der Zeit vor 1919 sind gemeint, wenn es, wie schon zitiert, in der Weimarer Reichsverfassung heißt:
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
Zwar geht es im Grundsatz nach um diese alten Forderungen, aber die sind längst noviert, wie die Juristen das nennen, also erneuert worden. Und zwar in Gestalt von Verträgen zwischen Staat und Kirchen, die nach der Verkündung der Weimarer Reichsverfassung geschlossen wurden. In ihnen wurden statt vieler einzelner Zahlungen pauschale Summen als Staatsleistungen vereinbart.
Aber die Pointe des Staatskirchenvertrags ist, dass genau diese Rechtsstreitigkeiten darüber, was war vor 1919, juristisch irrelevant gemacht werden sollten. Das ist die Pointe von Novation, dass man eben nicht mehr darüber streiten will, was war jetzt genau und aus den Einzeladditionen heraus dann die Summe zu bestimmen, sondern in einem Geben und Nehmen, einem wechselseitigen Kompromiss eine Summe zu fixieren, die dann auf vertraglicher Rechtsgrundlage von beiden akzeptiert wird, als das, was vom Staat als Staatsleistung geschuldet wird. Der Vertrag soll Rechtsfrieden herstellen.
Johann Albrecht Haupt sieht das anders. Haupt ist Mitglied der Humanistischen Union. Seit Jahren trägt er die Summen zusammen, die die Kirchen von den Bundesländern als Staatsleistungen überwiesen bekommen. Der pensionierte Verwaltungsjurist, der früher im Kultusministerium in Niedersachsen gearbeitet hat, sagt: Mit der vertraglichen Vereinbarung der Staatsleistungen sei der Verfassungsauftrag zur Ablösung in sein Gegenteil verkehrt worden. Mit jedem Vertrag oder Konkordat neu.
Bayern und Preußen und Baden haben ja auch in den 20er Jahren eigene Konkordate schon geschlossen, wo das auch drin steht. Das will ich ja gar nicht bestreiten.
Aus dem Konkordat zwischen seiner Heiligkeit Papst Pius XI. Und dem Staate Bayern vom 29. März 1924.
Der bayerische Staat wird seinen auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden vermögensrechtlichen Verpflichtungen gegen die katholische Kirche in Bayern stets nachkommen. Die vermögensrechtlichen Verpflichtungen, die im Konkordate von 1817 festgelegt sind, werden durch folgende Vereinbarung ersetzt.
Der Staat wird die erzbischöflichen und bischöflichen Stühle, die Metropolitan- und Domkapitel mit einer Dotation in Gütern und ständigen Fonds ausstatten.
Das ist damals schon gegen die Verfassung geschehen, wo Ablösung steht und ich festschreiben. Und all die Konkordate, die nach 1945 beginnend mit dem Lockerer Vertrag geschlossen worden sind, sind erst recht contra constitutione, gegen die Verfassung geschlossen worden. Denn es ist nirgends gesagt worden, ist abgelöst worden, sondern es ist immer gesagt worden, es ist festgeschrieben. Und solche Gesetze, die die Konkordate jeweils im Landesrecht übergeleitet haben, sind schlicht und ergreifend mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
Das Bonner Grundgesetz hatte die Kirchenartikel aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen. Darunter Artikel 137, dessen erster Satz lautet:
Es besteht keine Staatskirche.
Auch die Forderung nach einer Ablösung der Staatsleistungen ist Bestandteil des Grundgesetzes geworden. Aber die Kirchen haben wieder so reagiert wie in der Weimarer Republik. Sie haben neuerliche Verträge mit den Bundesländern geschlossen, mit neuerlichen Vereinbarungen über Staatsleistungen. Dasselbe wiederholte sich nach der Wiedervereinigung, da es in der DDR keine Staatskirchenverträge gab. Dort hatte der Staat nur unregelmäßig die Kirchen subventioniert.
Die Verträge sind ja Anfang, Mitte der 90er Jahre geschlossen worden. Damals war die Sachkunde in den ostdeutschen Bürokratien gerade in diesem Bereich noch nicht so sehr weit entwickelt. Während umgekehrt die Berater auf Seiten der Kirchen ausgesprochen rege tätig waren, die haben sie einfach überfahren, die Parlamente. Die Parlamente haben es nicht gewusst, die Bürokratien im Osten waren überfordert und die Kirchen waren gut vorbereitet.
Der Historiker Andreas Holzem urteilt nüchtern:
Die Staatsleistungen an die Kirchen, die sind im Grunde so etwas wie ein Überbleibsel, ein finanzielles Überbleibsel des Staatskirchtums. So würde ich es eigentlich formulieren.
Die Staatsleistungen stammen aus der Zeit vor der Trennung von Staat und Kirche. Sie stehen den Kirchen zur freien Verfügung und tragen zur Finanzierung des kirchlichen Kerngeschäftes bei. Im Jahr 2020 summieren sie sich auf knapp 570 Millionen Euro bundesweit. Die Staatsleistungen sind keine staatliche Refinanzierung, die an die Erfüllung bestimmter Leistungen, etwa in der Sozial- oder Bildungsarbeit, gebunden sind.
Das Ablösegebot ist Teil des Weimarer und dann des Bonner Verfassungskompromisses. Ich sage Ausdruck gerade des Trennungsmodells des Grundgesetzes, nämlich zu sagen, Staat und Kirche haben unterschiedliche Sphären, unterschiedliche Aufgaben, sind unterschiedliche Institutionen. Zugleich ist aber das Trennungsgebot nicht selber mit einer atheistischen Weltanschauung versehen.
Aber der Staatskirchenrechtler Hans-Michael Heinig weiß auch, dass der Artikel 138 der Weimarer Verfassung lange nicht als Aufforderung zur Ablösung gelesen wurde, sondern als Bestandsgarantie der Staatsleistung.
Die Wahrnehmung dieses Verfassungsauftrags hat eine eigene interessante Geschichte, das würde ich auch sagen. In der Weimarer Republik gab es erste Versuche, dem gerecht zu werden. Es gab immerhin einen Referentenentwurf zu einem Ablösegrundsätzegesetz des Reiches. Die Weimarer Republik bestand zu kurz und war zu unruhig, um dieses Verfassungsauftrags gerecht zu werden. Die Nationalsozialisten haben eine ganz eigene Form von Kirchenpolitik betrieben. Und die Bonner Republik hat sich aus verschiedensten Gründen dieses Verfassungsauftrags nicht angenommen. Das galt tatsächlich eine ganze Zeit lang als etwas Kirchenfeindliches, was sehr eigenwillig ist und aus dem Rückblick nur mühsam zu verstehen.
Der Staatsleistungen in den einzelnen Bundesländern variiert erheblich. Baden-Württemberg greift mit mehr als 130 Millionen Euro pro Jahr am tiefsten in die Landeskasse. Bremen und Hamburg zahlen gar keine Staatsleistungen.
Ein anderes Bild ergibt sich, wenn man die Staatsleistungen auf die Einwohnerzahl umlegt. Dann führt auf einmal Sachsen-Anhalt die Liste an. Das Land, das nur einen Christenanteil von gut 15% an der Gesamtbevölkerung hat, zahlt gut 16 Euro pro Einwohner. In Nordrhein-Westfalen hingegen, wo immerhin noch über 60% zu einer der beiden großen Kirchen gehören, ist es nur gut 1 Euro.
Noch deutlicher werden die Unterschiede, wenn man die Staatsleistungen nicht auf die Einwohner, sondern auf die Kirchenmitglieder umlegt. Dann sind alle 5 östlichen Bundesländer an der Spitze des Ländervergleichs. Geführt von Sachsen-Anhalt, das 108 Euro pro Kirchenmitglied im Jahr zahlt.
Gemessen an der Zahl der Gläubigen sind die staatskirchenrechtlichen Regelungen teilweise sehr komfortabel.
Gibt der Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der EKD, Hans-Michael Heinig, zu. Aber die Zahlungen der Staatsleistung bezögen sich nun mal auf alte Rechtstitel und nicht auf die aktuelle Mitgliederzahl. Heinig kennt allerdings selbst ein Gegenargument.
Da hat mir eine Brandenburger Politikerin, nämlich Clara Geiwitz, vor langer Zeit mal, als sie noch Vorsitzende des Haushaltsausschusses war, gefragt, sehr kluge Frage. Also, wenn der preußische König noch Herr der Kirche wäre und er hätte früher 3 Millionen Landeskinder in der Kirche gehabt und zukünftig nur noch deutlich weniger und sagen, auch die Zahl der Landesbewohner insgesamt würde radikal zurückgehen, hätte das nicht irgendwie auch Folgen auf die Leistung, die er seiner Kirche gebracht hätte? Und die Antwort kann natürlich nur heißen, ja, natürlich.
Weil aber die Vereinbarung der Staatsleistungen in den meisten Staatskirchenverträgen die Mitgliederzahl nicht berücksichtigt, zahlen nicht nur die Bundesländer unterschiedlich viel, auch die Kirchen sind unterschiedlich stark abhängig von den Staatsleistungen. In Nordrhein-Westfalen machen die Staatsleistungen bei allen katholischen Bistümern weniger als 1% der gesamten Einnahmen aus. Bei den evangelischen Landeskirchen im Bundesland liegen sie zwischen 1 und 2% der Einnahmen. Entsprechend ist man hier auch bereit, über eine Ablösung der Staatsleistungen zu verhandeln.
Also die 5 Bistümer, Erzbistümer Nordrhein-Westfalen sind auch aufgrund der relativ geringen Relevanz, die speziell in Nordrhein-Westfalen die Staatsleistungen für die Bistumshaushalte haben, aber nicht nur deswegen, schon seit längerer Zeit unbedingt der Auffassung, dass die Staatsleistungen abgelöst werden sollen, weil wir schon längere Zeit für uns das Gefühl haben, dass das negative Image in der Öffentlichkeit, gegen das wir uns bei kritischen Anfragen zur Wehr setzen müssen, bei weitem den Ertrag, den wir haben, überwiegt.
Erklärt Burkhard Kemper, Justiziar und stellvertretender Leiter des katholischen Büros in Nordrhein-Westfalen, der Vertretung der katholischen Kirche bei der Landesregierung.
Anders sieht das in den östlichen Bundesländern aus. Die Kirchen, die ausschließlich oder zu einem großen Teil auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt liegen, also die evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die evangelische Landeskirche Anhalts und das katholische Bistum Magdeburg beziehen rund 20% ihrer Gesamteinnahmen aus Staatsleistungen. Bei den anderen Kirchen in den neuen Bundesländern sind es zwischen knapp 2 und gut 10% der Einnahmen. Entsprechend lautet dort die Position zu den staatlichen Zuschüssen.
Wenn aus dem Raum der Politik die Wünsche wach werden, noch einmal über die Staatsleistung in Art und Weise, wie sie jetzt gelten, zu reden, die abzulösen, dann muss ich sagen, dass das Bistum Magdeburg als Zahlungsbegünstigter dieser Dotation eigentlich kein Interesse hat, von diesem aus unserer Sicht völlig berechtigten Anspruch irgendwie Abstand zu nehmen. Also unsere Position lässt sich in einer gewissen Ruppigkeit auch durchaus zusammenfassen in dem altbewährten Grundsatz Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten.
So Stefan Rether, der Leiter des katholischen Büros in Magdeburg. Sein evangelischer Kollege Albrecht Steinhäuser, Beauftragter der evangelischen Kirchen bei der Landesregierung, kann den Unmut über die Staatsleistungen verstehen.
In Sachsen-Anhalt haben wir eine Kirchlichkeit von unter 20%. Das heißt, die überwiegende Mehrzahl der Menschen dürften wenig Verständnis dafür haben, dass der Staat Jahr für Jahr den Kirchen erhebliche Beträge zahlt. Dass das historische Ursachen hat, das historische Wissen darum wird auch immer geringer. Also die Plausibilität für die Staatsleistungen wird eigentlich von Jahr zu Jahr geringer.
Doch es sind nicht nur die Kirchenfernen, die die Zahlungen mittlerweile in Frage stellen.
Die Frage ist ja immer, was ist meine Ratgeberin? Also die Angst, die Einnahmen gehen zurück und wenn wir dann noch die Staatsleistungen verlieren, haben wir noch weniger Geld. Also ich verstehe das und ich bin auch in meinem Herzen froh, dass ich nicht entscheiden muss, dass ich nur eine Meinung dazu haben darf.
Sagt Christiane Thiel. Die Studierendenpfarrerin in Halle an der Saale ist in einem christlichen Haushalt in der DDR groß geworden und hat eine dezidierte Meinung zu den Staatsleistungen. Sie schadeten den Kirchen mehr, als dass sie helfen würden, gerade in Ostdeutschland.
Wir lassen uns diese Kraft der Träume völlig nehmen durch diese abrechenbaren Fakten und wie wir uns da auch verkaufen. Und ich meine, wir haben hier im Osten so viel Präsenz seit 1989, die in keinem Verhältnis zu unserer Mitgliederzahl steht. Und es macht uns unglaubwürdig bei unseren Leuten seit 1990, wie wir mitschwimmen können, ganz oben.
Der Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistung ist nun schon über 100 Jahre alt, ohne dass er erfüllt wurde. Dabei hat es bereits erfolgreiche Ablösungen gegeben, die als Vorbild dienen können, nämlich bei Baulasten, einer bestimmten Form von Staatsleistung.
Wenn der Staat für den Unterhalt von Kirchengebäuden zahlt, spricht man von staatlichen Kirchenbaulasten. Dies kann der Fall sein, weil ein Bundesland oder eine Kommune Eigentümer von Kirchen oder Pfarrhäusern sind, die die Kirchen nutzen können, bei denen aber die Eigentümer für den Unterhalt aufkommen müssen. Oder Land oder Kommune sind nicht Eigentümer, aber aufgrund alter Rechtstitel zum Unterhalt der Gebäude verpflichtet.
Die Baulastverpflichtungen der Kommunen sind dabei sehr vielfältig, so Hans-Michael Heinig vom Kirchenrechtlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Für Hessen habe ich das mal im Detail verfolgt, dass da doch sehr skrupellos Gemeinde für Gemeinde nachgewiesen wurde, wo besteht welche Leistungspflicht.
Wir haben während der ganzen Zeit vor der Trennung von Staat und Kirche, also vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein, eine Identität vor Ort. Da wird zwischen kirchlichen und kommunalen Belangen nicht entschieden. Wenn in einer Gemeinde am Rathaus ein Bauschaden entstanden ist oder an der Stadtmauer oder an der Kirche, dann hat das Gemeinwesen sich in der Pflicht gesehen, diese Gebäudeteile wieder instand zu setzen.
Volker Knöppel ist Vizepräsident der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Solche Verpflichtungen erkannten die Kommunen auch noch lange nach 1919 an, erklärt er. Doch in den vergangenen 30 Jahren wurden diese Baulasten zum Streitpunkt.
Wir konnten zu Anfang der 90er Jahre feststellen, dass die Baulasten in der Kirche und auch im Bistum noch erfüllt worden sind, weil in den 70er und 80er Jahren Musterprozesse geführt worden sind, auf die man sich berufen konnte. Diese Situation kippte allerdings im Laufe der 90er Jahre und das hat auch was mit der Finanzknappheit bei den Kommunen zu tun. Und wir stellten doch immer wieder fest, wenn wir ein obsiegendes Urteil beim Verwaltungsgericht erreicht hatten, konnte es sein, dass schon der Nachbarbürgermeister wiederum sich durch dieses Urteil nun überhaupt nicht beeindrucken ließ und seinerzeit die örtliche Baulast dann neu in Frage stellte.
Deswegen hat der evangelische Kirchenmann Knöppel zusammen mit einem Kollegen beim Bistum Fulda die Initiative ergriffen. Sie haben mit dem Land Hessen, den anderen Kirchen und den kommunalen Spitzenverbänden ein Rahmenabkommen ausgehandelt zur Ablösung der alten Baulastverpflichtungen. Ende 2003 war es unterschriftsreif.
Zwar hat man für jede Kommune aufgelistet, wie hoch der Wert der Baulastverpflichtung sei, aber so skrupulös, wie der Jurist Hans-Michael Heinig es andeutet, ging es vielleicht doch nicht zu.
Wir haben ja bei der Ablösung der gemeindlichen Baulasten sowas wie ein Massengeschäft betrieben. Das sind ja hunderte Fälle gewesen. Wenn wir jeden Fall einzeln hätten gutachterlich beurteilen lassen müssen, in welchem Umfang die Baulast besteht, dann wäre das ein, ich sage jetzt mal, sehr aufwendiges Verfahren gewesen, was man zeitnah gar nicht hätte zum Abschluss bringen können.
Wir haben in einem Fall auch in Rudolfshahn nie eine Baulast an der Kirche anerkannt, haben auch nie was für bezahlt. Das Generalvikariat hat sie dann die Liste der baulastpflichtigen Kirchen aufgenommen. Ich war sicher, wir haben keine Baulast gehabt. Aber für diese gute Finanzierung galt es auch nochmal der Kirchengemeinde etwas Gutes zu tun. Das heißt also, wir haben sie dann akzeptiert, die Baulast, weil sie uns praktisch kaum noch was gekostet hat in der Ablösung.
Eberhard Fennel war 36 Jahre lang Bürgermeister der Kleinstadt Hünfeld, die 16 Kilometer nördlich von Fulda liegt und überwiegend katholisch geprägt ist.
Wie jeder Kirche hat ja eine eigene Geschichte eigentlich, die ich über die Jahrzehnte auch begleitet habe. Und also von daher gesehen, bei manchen haben wir sicherlich zu viel bezahlt und bei anderen war es angemessen und bei anderen war es vielleicht auch weniger, als rausgekommen wären. Aber wie gesagt, das war nicht entscheidend, weil die Gesamtfinanzierung so günstig war, da hat man nicht nach den letzten Beträgen gefragt.
Die Kirchen haben ihre Ansprüche also wohl großzügig berechnet für eine Ablösung. Dann haben sie aber auf 50% der Ansprüche verzichtet. Von den verbliebenen 50% mussten die Kommunen nur wiederum die Hälfte zahlen. Die andere Hälfte war ein Zuschuss vom Land bzw. aus dem kommunalen Finanzausgleich. Ein attraktives Angebot für kleine und mittelgroße Städte wie Hünfeld, die zudem noch die Ablösesumme über 10 Jahre strecken konnten.
Ein Geschäft, das auch für die Kirchengemeinden verkraftbar war, wie Bernd Ebert erklärt. Er ist Kurator der katholischen Pfarrei St. Jakobus in Hünfeld, also ehrenamtlicher Verwaltungsleiter. In der alten Stadtpfarrkirche St. Jakobus erzählt er von der letzten Renovierung, ohne die Unterstützung der Kommune.
Wir hatten es jetzt nur mit einem Geldgeber zu tun, dem Bistum, um die Sache zu finanzieren. Es war ein Projekt von über 1 Million, 1,1 Millionen. Und das Bistum hat jetzt einen Fonds, ein Sondervermögen gebildet mit den Geldern von den Kommunen und vom Land, aus dem jetzt Dinge bezuschusst werden. Es waren an die 50%, die das Bistum für die Baumaßnahme bezahlt hat. Wir hatten noch einen anderen Pott, das war die Denkmalpflege, die wir Anträge gestellt haben, 155.000. Ja, und der Rest, rund 400.000, war Eigenanteil der Kirchengemeinde. Das mussten wir dann stemmen.
Aber das sei auch gut möglich gewesen, so Bernd Ebert.
Die Spendenfreudigkeit, glaube ich, haben wir da ein bisschen kitzeln können oder beleben können.
Auf Seiten der Kirchen wie der hessischen Kommunen ist man über den Rechtsfrieden froh, den der Ablösevertrag gebracht hat. Jetzt muss man sich nicht mehr um die Zahlungen streiten. Ex-Bürgermeister Fennel hat da schlechte Erinnerungen.
Es war natürlich sehr, sehr unangenehm, denn die da im Rathaus waren ja auch, ich sag mal, manchmal Spaß auf auch Berufskatholiken, stark engagierte Katholiken. Und wir mussten dann eigentlich immer Abwehrhaltung einnehmen und müssen uns böse Blut machen. Wir standen also die Bösen oft da gegenüber der Kirchengemeinden. Das haben nicht alle verstanden, auch in den Kirchenvorständen, dass man nicht zu allem Ja und Amen sagen kann, sondern dass man da ein bisschen auf die Bremse treten muss.
Ablösung ist machbar, könnte man sagen. Aber die Kirchen erwarten eine gute finanzielle Regelung. Wo die nicht gegeben ist, ziehen sie doch vor Gericht. Das ist im Nachbarbundesland der Fall. In Thüringen.
So, jetzt befinden wir uns in der Winterkirche. Die Winterkirche ist eigentlich das Objekt der Begierde. Wegen dieser Sanierung, Schwammbefall, Winterkirche wurde ja eigentlich dieser Kirchenstreit veranlasst. Es geht hier eigentlich um eine geringe Bausumme von 4.500 Euro. Die Wände mussten geputzt werden, mussten fachmännisch saniert werden, weil Salpeterbefall war, der Schwammbefall, alles wurde entfernt, Fußboden wurde entfernt, wurde ein neuer eingebaut und in der Winterkirche gibt es Elektroheizung.
Rolf Jansson steht in der evangelischen St. Nikolauskirche in Hochheim bei Gotha. Der 59-Jährige zeigt auf den kleinen, abgetrennten Raum unter der Empore, in dem bis zu 20 Personen Platz haben.
Wir wollen hoffen, dass dieser Kirchenstreit irgendwann eigentlich das Ziel bringt, was gewünscht ist. 50-50, politische Gemeinde, Kirche, jeder trägt seine Kosten. Diese Winterkirche in Hochheim soll zu diesem Gelingen beitragen.
Jansson war 15 Jahre Bürgermeister in Hochheim. Und obwohl er nicht besonders gläubig ist, zeigt er seine Kirche doch mit Stolz. Vor allem das Schmuckstück, das 6 Meter hohe Meister-Eckhardt-Fenster im Chorraum, das in intensiven blauen und roten Farben Szenen aus dem Leben des Mystikers zeigt. Das Geld dafür hat Jansson bei Unternehmen in der Umgebung eingetrieben, wie für so vieles andere in und an der Kirche.
Kirchturm, Turmhaube wurde neu gemacht, es wurde Giebelseite neu gemacht vom Chorraum. Es wurden so viele Kleinigkeiten, wo eigentlich immer nur Spendengelder geflossen sind. Weil die politische Gemeinde durfte ja nicht in das fremde Haus investieren. Das ist ja das Problem. Aber trotzdem war es auch möglich, immer mal ein paar Gelder locker zu machen und die in die Erhaltung unserer Kirche zu stecken.
Pünktlich um 12 Uhr ist auch Eva-Marie Schuchert zu St. Nikolauskirche gekommen. Schuchert ist Bürgermeisterin der Gemeinde Nessetal, zu der Hochheim seit Januar 2019 gehört. Auch ihr liegt am Erhalt der Dorfkirchen in der Region, aber den Kommunen seien die Hände gebunden.
Das ist vorm Gesetz im Moment so, als würden wir zum Beispiel einen Verein unterstützen. Und es ist schon was anderes, wenn man eine Kirche unterstützt. Und dafür wollen wir einfach eine klare Aussage haben, wie wir uns da positionieren sollen.
Um diese Aussage zu bekommen, unterstützen Schuchert und Jansson die Klage, die die EKM, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, gegen die Gemeinde Hochheim wegen verweigerter Baulastzahlung eingereicht hat. Natürlich hätten Kirche wie Gemeinde die 4.500 Euro für die Sanierung aufbringen können. Aber in diesem Fall gehe es ums Prinzip. Das heißt um die Frage, wer für den Erhalt von Kirchengebäuden zahlen müsse.
Im Jahr 2008 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Kirchengemeinden in Ostdeutschland keine Ansprüche gegenüber den Kommunen geltend machen könnten, weil die Kommunen keine Rechtsnachfolgerin der Kommunen aus der Zeit vor der DDR seien, die irgendwann ja mal die Baulastverpflichtungen übernommen hätten, so das Gericht. Doch dieses Urteil ist nicht im Sinne der Kirchen. So durchläuft die EKM nun mit dem Fall der Hochheimer St. Nikolauskirche den Instanzenweg noch einmal.
Allein für unsere Landeskirche geht es ja um Ansprüche, je nachdem, wie man es rechnet, die in einem Bereich zwischen 120 und 150 Millionen Euro liegen. Und da lohnt sich, glaube ich, der Schweiß der Edlen, es zumindest noch mal zu probieren.
Als Finanzdezernent der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat Stefan Große ein starkes Interesse am Geld. Vor allem, weil seine Kirche, wie er sagt, steinreich sei.
Die EKM ist deshalb steinreich, weil 20% aller Kirchengebäude, die es in Deutschland gibt, sich auf dem Kirchengebiet der EKM befinden. Wir haben aber lediglich 3% der Gemeindeglieder. Und da liegt es auf der Hand, dass diese 3% der Gemeindeglieder nicht in der Lage sind, 20% der Kirchen Deutschlands alleine zu unterhalten. Dieses Steinreich ist einerseits wunderbar, aber es ist natürlich auch eine Last. Mehr muss ich da, glaube ich, nicht dazu sagen.
Die Hoffnung von Große ist, dass sich am Ende des Klageweges das Bundesverfassungsgericht mit der Sache beschäftigen und die Ansprüche der Kirchen bestätigen wird.
Ich habe das Gefühl, dass bei der Abfassung des Einigungsvertrages in der Kürze der Zeit einfach diese Ansprüche unter den Tisch gefallen sind. Da hat keiner dran gedacht, also ist eine Regelungslücke da und vielleicht traut sich jemand, diese nochmal zu füllen und sei es durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Sollte sich die Kirche durchsetzen, so hofft er, könne man in Verhandlungen mit der Politik treten, wie in Hessen.
Die haben auch in Hessen nicht 100% ihre Ursprungsforderung erlösen können, aber man hat sich aufeinander zubewegt und ist zu einer vernünftigen Lösung gekommen, wo beide Seiten sagen konnten, super, damit können wir gut leben, sowas könnte ich mir auch hierfür vorstellen. Und was die Akzeptanz betrifft, die Kirche muss im Dorf bleiben, zeigt ja schon, wie da die Meinung zum konkreten Bauwerk ist. Da haben alle Bewohner und nicht nur die Gemeindemitglieder im Ort ein Interesse dran. Jedenfalls ist das die Erfahrung, dass die Kirche als ortsbildprägendes Bauwerk Bestand hat.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Anlässlich von 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung haben wir uns erneut die Frage gestellt, warum der Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen nach wie vor nicht erfüllt ist.
Berlin, Mitte März 2020. Während die Corona-Krise Schritt für Schritt das öffentliche Leben in Deutschland lahmlegt, wendet sich in der Bundespressekonferenz Stefan Ruppert an rund ein Dutzend Journalisten. Gemeinsam mit seinen Kollegen von Grünen und Linken hat der damalige religionspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion über ein Jahr lang vertrauliche Gespräche mit Experten und Vertretern der Kirche geführt. Nun wird das Ergebnis vorgestellt: der Entwurf für ein Grundsätzegesetz zur Ablösung der Staatsleistungen. Dieser Gesetzentwurf
will die vor 1919 angefallenen Staatsleistungen ablösen. Und zwar orientiert er sich an dem Äquivalenzprinzip. Wir haben den in der Literatur regelmäßig auftauchenden Satz des 18,6-fachen bei der Zahlung vorgesehen.
Da nirgends die Ablösemodalitäten für Staatsleistungen rechtlich geregelt sind, hilft man sich mit einer Analogie. Das Bewertungsgesetz regelt die steuerliche Bewertung von Vermögen. Danach sollen immerwährende Leistungen mit dem 18,6-fachen Jahreswert berechnet werden. Der Entwurf für ein Grundsätzegesetz soll die Bundesländer verpflichten, innerhalb von 5 Jahren Ablösegesetze zu erlassen. Die Ablösesumme kann in Raten abbezahlt werden. Nach höchstens 20 Jahren muss die Ablösung abgeschlossen sein. Und mit ihr dann auch die Zahlung der Staatsleistung.
Wie teuer es für das jeweilige Land wird, hängt auch davon ab, wie schnell die Ablösesumme bezahlt wird. Denn im Gesetzentwurf heißt es nur, die Staatsleistungen seien bis zur vollständigen Ablösung weiterzuzahlen. Wer die Gesamtsumme der 18,6-fachen Staatsleistungen schnell abbezahlt, muss danach auch keine Staatsleistungen mehr zahlen. Wer dafür 20 Jahre braucht, zahlt deutlich mehr. Die Zahlungsmodalitäten müssten noch geklärt werden, räumt der religionspolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, ein.
Das liegt vollkommen in der Hand der Verhandlungspartner auf Landesebene. Und das ist ja auch wichtig, es entscheidet ja nicht ein Land, sondern das muss kooperativ ausgehandelt werden zwischen den Kirchen und den Ländern. Die müssen zueinander finden. Und damit ein Vertragsschluss zustande kommt, braucht es 2 Seiten.
Wieso 2 Seiten? Die Landesparlamente sollen doch Gesetze erlassen. Warum muss da mit den Kirchen verhandelt werden?
Die Antwort liegt unter anderem im Reichskonkordat von 1933 zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan, das immer noch in Geltung ist. Dort heißt es in Artikel 18:
Falls die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die katholische Kirche abgelöst werden sollten, wird vor der Ausarbeitung der für die Ablösung aufzustellenden Grundsätze rechtzeitig zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Reich ein freundschaftliches Einvernehmen herbeigeführt werden.
Diese vertragliche Absicherung der Mitsprache beruhigt Katharina Jestedt. Sie war bis Ende Mai stellvertretende Leiterin des katholischen Büros in Berlin, der Vertretung der katholischen Kirche bei der Bundesrepublik.
Sie wissen, dass das Einvernehmen herzustellen ist. Bis zum Ende eines Gesetzgebungsverfahrens ist das herzustellen. Das heißt, man hätte noch viel Zeit. Also das ist sicher noch nachzuholen. Und nach unseren Erfahrungen, die wir mit Ablösungen in den Bundesländern gemacht haben, in denen auch zum Teil das Einvernehmen nach dem Konkordat herzustellen war, ist es dort nie gescheitert an dem Einvernehmen des Heiligen Stuhls.
Auch Landesverfassung oder Staatskirchenverträge auf Landesebene sehen ein Einvernehmen mit den Kirchen vor der Ablösung der Staatsleistungen vor. Doch die Kirchen sind bei der Erstellung des Gesetzesentwurfs bereits berücksichtigt worden und von daher nicht unzufrieden.
Für uns ist entscheidend, nämlich dass in dem Gesetzentwurf das Äquivalenzprinzip festgehalten ist,
erklärt der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der Bundesrepublik Deutschland, Martin Dutzmann. Unter Äquivalenz, also Wertgleichheit, versteht Dutzmann, dass die Kirchen keinen Einnahmeausfall durch die Ablösung erleiden.
Auch wenn wir die Jahre über Staatsleistungen erhalten haben, so geht es doch jetzt darum, das Kapital, das uns vor 200 Jahren entzogen worden ist, wieder so zusammenzusammeln und aufzustocken, dass wir aus den Erträgen wiederum Arbeit finanzieren können. Und diese Erträge müssen ungefähr so hoch sein wie die Staatsleistungen, die jetzt gezahlt werden.
Anders als bei der Ablösung der hessischen Baulasten, als die Kirchen auf die Hälfte ihrer Ansprüche verzichteten, will Dutzmann einen vollständigen Ersatz für die Staatsleistungen. Wie viel das konkret ist, soll nach seiner Meinung in jedem Bundesland ermittelt und nicht durch einen festen Faktor 18,6 vorgegeben werden. Dieser Faktor geht von einer Verzinsung von 5,5% für die Einmalzahlung aus. Es ist aber fraglich, ob dieser Zinssatz in den nächsten 20 Jahren erzielt werden kann. Doch FDP-Mann Ruppert macht klar, dass mit dem Faktor bewusst eine Obergrenze eingezogen wurde.
Wir haben jetzt einen Aufschlag gemacht. Ich finde, der ist fair. Er berücksichtigt beide Interessen angemessen. Er bietet auch den Ländern ausreichend Spielraum, sowohl zeitlich als auch was die Verhandlungssituation angeht. Und insofern finde ich, ist es halt ein guter Kompromiss. Und ein guter Kompromiss berücksichtigt eben nicht nur kirchliche, sondern auch Länder und auch staatliche Interessen.
Die Länder müssen am Ende natürlich gucken, die werden hohe Beträge zahlen müssen. Das ist ja der Grund, weshalb es bisher zu einer Ablösung der Staatsleistung nicht gekommen ist. Das war ja nicht so, dass wir uns dem versperrt hätten, sondern wir haben immer gesagt, wir sind für eine faire Lösung offen. Klar war aber auf allen Seiten, eine faire Lösung kostet viel Geld. So, weil da am Ende Rechtsansprüche hinterstehen, auf die wir auch nicht leichtfertig verzichten wollen und dürfen.
Aber haben die Kirchen tatsächlich einen Rechtsanspruch auf vollen Wertersatz für wann auch immer enteignete Güter? Im Reichsdeputationshauptschluss ist davon nicht die Rede. Auch nicht in der Weimarer Reichsverfassung, wie Johann Albrecht Haupt von der Humanistischen Union betont.
Die Kirchen haben ja gut verhandelt mit den Staatskirchenverträgen. Das würde ich denen ja gerne zugeben. Und ich kann die Kirchen auch verstehen, dass sie darauf beharren und sagen, gut, das muss abgelöst werden. Bloß das ist nicht das, was die Verfassung Mütter und Väter von 1918 sich gedacht haben. Die haben doch gedacht, wir müssen einen Übergang schaffen von der Staatsfinanzierung der Kirchen und schnell zur Trennung von Staat und Kirche. Und damit ein Übergang gewährleistet wird und die Kirchen diesen Übergang auch schaffen, müssen wir jetzt erst ein paar Jahre lang die bisherigen Leistung weiterzahlen. Da habe ich Verständnis für. Aber das ist doch nun 101 Jahre her. Da kann man doch nicht immer noch sagen, ja, jetzt müssen wir entschädigt werden für das, was uns damals vor 100 Jahren, also inzwischen über 217 Jahre her, weggenommen worden ist.
Mit dem Äquivalenzprinzip im Gesetzentwurf, also der wertgleichen Entschädigung, seien die drei Oppositionsparteien den Kirchen schon weiter als notwendig entgegengekommen.
Wir sollten uns nicht an den Gesetzestext orientieren, sondern am Verfassungstext. Und da steht nichts von Wertäquivalenz drin. Übrigens im Reichskonkordat von 1933, was ja nun alles andere als kirchenfeindlich ist, in diesem Punkt, steht auch nichts von Wertäquivalenz, sondern da steht nur was von einem angemessenen Ausgleich drin. Das ist was ganz anderes als eine wertgleiche Entschädigung.
Die Ablösung muss den Ablösungsberechtigten einen angemessenen Ausgleich für den Wegfall der bisherigen staatlichen Leistungen gewähren.
Ob und wenn ja, zu welchem Ablösegesetz es kommen wird, ist offen. FDP, Linke und Grüne haben zwar mit den Kirchen Kontakt aufgenommen, aber die Regierungskoalition konnte für den Gesetzentwurf nicht mit ins Boot geholt werden. Die AfD hat Anfang Juni einen eigenen Entwurf vorgelegt, in dem die ersatzlose Streichung der Staatsleistungen bis Ende 2026 gefordert wird.
Wulf Gallert, der religionspolitische Sprecher der linken Fraktion im Landtag in Magdeburg, ist froh, dass es nun immerhin diese Drei-Parteien-Initiative gibt, die es den Ländern ermöglichen könnte, rechtssicher über Ablösungen zu verhandeln. Auch wenn er die Staatsleistungen ablösen will, ist er kein Kirchenfeind.
Es ist schon so, auch in Sachsen-Anhalt, im Osten insgesamt, haben die Kirchen eine moralische Funktion in dieser Gesellschaft weit über ihre Mitgliedschaft hinaus. Auch sozusagen ein moralisches Kapital, was aus der Wendezeit mit übernommen wird. Und die zentrale Frage, die sich natürlich alle stellen müssen, ist, wie stark legitimiert oder delegitimiert sich eine solche Kirche, wenn sie sich hinstellt und sagt, also die Gründe können wir selber nicht mehr so richtig erklären, aber wir brauchen das Geld und Steuerzahler gibt es uns.
Auch die Hallenser Studierendenpfarrerin Christiane Thiel sieht die Frage nach Staatsleistungen nicht als rechtliches Problem, sondern als Frage an die Glaubwürdigkeit der Kirchen.
Der Altar gehört auf die Straße, der gehört zu den Arbeitslosen. Und ich würde heute sagen, angesichts der Globalisierung, die Kirche gehört auf die Seite der Armen, vor allen Dingen des globalen Südens, und wir müssen uns um den Klimawandel kümmern und so weiter. Wenn wir immer weiter Besitzstandwahrung betreiben, werden wir diese Erde zugrunde richten, davon bin ich überzeugt. Also so viel prophetisches Denken und Verstehen habe ich. Und deshalb sind mir diese Bezüge, ich höre das ja auch immer, ja, das sind alte Rechtstitel, um Gottes Willen, also was bedeutet denn das, ja?
EKD-Vertreter Martin Dutzmann sieht das anders.
Wie ist das mit der armen Kirche? Das ist in der Tat eine Grundsatzfrage. Nur eine arme Kirche kann natürlich Armen nur noch schwerlich helfen. Das heißt also, die Mittel, die wir haben, setzen wir ja ein, unter anderem zur Armutsbekämpfung, für die Diakonie, aber auch für kulturelle Zwecke. Und insofern kann man das natürlich auch ganz anders wollen, aber das wäre dann ein Systemwechsel.
Katharina Jestädt vom Katholischen Büro betont dagegen die Chancen für die Kirchen, wenn über die Ablösung der Staatsleistungen verhandelt wird.
In den letzten Jahren haben wir mit Glaubwürdigkeitskrisen massiven Ausmaßes zu tun gehabt. Das eine war der sexuelle Missbrauch in unserer Kirche und das andere waren die finanziellen Geschichten. Insofern kann man sicher in beiden Kirchen eine gewisse Dynamik auch in dieser Frage jetzt erkennen mittlerweile, dass wir eben aufgeschlossener sind auch dem Gespräch und durchaus eben einen solchen Gesetzentwurf, wie er vorliegt, auch dankbar als Diskussionsgrundlage entgegennehmen und sagen, auf dieser Basis können wir doch mal ins Gespräch kommen.
Gespräche, die endlich auch einmal öffentlich geführt werden müssten, findet Johann Albrecht Haupt.
Was mich übrigens wundert, diese drei Fraktionen, die das Gesetz vorgelegt haben, haben ja offenbar Kontakte mit den Kirchen gehabt, dass darüber nichts in die Öffentlichkeit gelangt ist. Also das waren nur wirklich Geheimgespräche, das kann man wohl guten Gewissens sagen. Und jetzt muss eine Phase der öffentlichen Diskussion sich anschließen. Die hat ja noch nicht stattgefunden. Vielleicht fängt sie jetzt gerade an, aber sie hat jedenfalls noch nicht stattgefunden.
FDP, Grüne und Linke wollen ihren Entwurf für ein Grundsätzegesetz zur Ablösung der Staatsleistungen in den nächsten Wochen zur ersten Lesung in den Bundestag einbringen. Mit einer Zustimmung seitens der Regierungskoalition rechnet zwar kaum jemand, aber in der Debatte müssten sich alle positionieren, wie sie zum überfälligen Verfassungsauftrag stehen.
Vielleicht setzt damit auch eine gesellschaftliche Debatte zum Thema ein, die Corona-bedingt bisher ausgefallen ist. Nötig wäre das, denn die Verfassung sieht seit über 100 Jahren nicht nur die Trennung von Staat und Kirche vor, sie fordert auch eine endgültige Trennung ihrer Finanzen.
Also warten wir weiter auf die erste Lesung des Gesetzentwurfs zur Ablösung der Staatsleistungen im Bundestag. Sie hörten ein Feature von Matthias Bertsch und Christoph Fleischmann über die schwierige finanzielle Trennung von Staat und Kirche in Deutschland. Sollte es dann demnächst zur Lesung im Bundestag und zu einer Diskussion über das Thema kommen, werden wir Sie in unseren Programmen natürlich darüber informieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Beider-Kellen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.